Vor ein paar Tagen, als wir in Berlin waren, stellte mir jemand einen Film vor aus dem Internet. Es war ein Film über die deutsche Farmgemeinschaft, unsere Bewegung, und zeigte ein Kirtan oder hauptsächlich Kirtans. Einer war im Feld und der andere im Tempel. Das war schon der Film. Und der Tempelraum, also die Aufnahme war von dem Jahr 1980, glaube ich. Und ich sah, was mir als erstes auffiel, war, ich sah ganz viele alte Weggenossen, die waren sehr, sehr mager. Also die sahen fast asketisch aus. Das war da, und jetzt, wenn man sie sieht, sehen sie doch sehr füllig aus. Im Vergleich. Vishwadev, also der absolute Asket aus der Höhle im Himalaya. Und da, also ganz viele Devotees waren dort. Und es zeigte eben auch sehr prominent meine eigene Wenigkeit. Jung, 1980, das ist jetzt vor fast 30 Jahren, also ja, 30 Jahren. War vielleicht 82 oder 83 oder so. Und das Zweite, was mir auffiel, war, dass viele der Weggenossen einfach nur noch gelegentlich auf großen hohen Festtagen wie Jamashtami meine Wege kreuzen und dass wir uns dann immer freuen, dass wir uns mal wiedersehen und ein bisschen bedauern, dass es so selten geworden ist, dass wir uns sehen. Mich fragte dann jemand, nachdem wir den Film zu Ende gesehen hatten, was ich empfinden würde, und ich sagte, ich habe gemischte Gefühle. Es gibt manche meiner Gottbrüder, die sehr nostalgisch in diesen Filmzeit schwärmen, aber aus einem Grunde mischt sich in die nostalgischen Gefühle, die ich habe, auch noch eine andere Stimme ein bei mir. Eine Stimme, die sich hauptsächlich auf mein eigenes spirituelles Leben bezieht. Ich sehe mir das an und sage, mein Gott, wie unreif ich damals war. Oh, also zu diesem Menschen, den ich da auf dem Film sehe, also ich würde mir lange überlegen, wie viel Zeit ich heute mit dem verwenden würde, um mit dem zu sprechen. Also so geht mir das. Ich habe halt diese Stimme, weil ich genau weiß, was für innere Zustände damals in mir waren. Und obwohl ich mich bemühe, verständnisvoll mit mir umzugehen, bin ich doch immer wieder überrascht zu sehen, was auf der spirituellen Reise alles für Stationen durchlaufen werden, vielleicht sogar durchlaufen werden müssen. Aber es ist eben überraschend und manchmal eben auch überraschend im Sinne von, man wird richtig ein bisschen wachgerüttelt. Und man fragt sich denn, wer sagt dir, dass du heute nicht auch durch solche Zustände gehst, wo du einfach noch spirituelle Unreife hast in dir. Hoffentlich vergeht sie immer mehr, denkt man sich, aber wer sagt dir das? Und man wird immer sehr ernsthaft dann mit sich selber. Ich möchte heute ein bisschen über den spirituellen Weg sprechen und was man wohl damit erwarten kann und worauf es letztendlich darauf ankommt. Und möchte noch einen von euch bitten, mir eine Gita dazu zu geben, und zwar aufgeschlagen auf die Textstelle 10.10. 10.10. So. Ich möchte sehr gerne anfangen. Es gibt in unserer Welt zwei Arten von Dunkelheiten. Die meisten Menschen machen sich hauptsächlich Gedanken über die erste Art der Dunkelheit und nur wenige machen sich Gedanken über die innere Dunkelheit. Danke. Die äußere Dunkelheit ist einfach, wenn es nachts überdunkel wird und man den eigenen Weg nicht mehr richtig sehen kann. In dieser äußeren Dunkelheit, die ist einem unangenehm. Besonders wenn man durch eine Waldstrecke geht oder durch einen Waldpfad. Man macht ihn schon tausendmal gegangen sein, aber wenn man sich von der Dunkelheit überraschen lässt und man ist irgendwo im Wald und das knackt dann und es leuchtet mit Augen und es ruft und plötzlich in den Gerüsch. Das ist dann das unangenehm. Ich weiß noch, ich habe in meiner Jugend sehr gerne avantgardistische Filme gesehen und manchmal auch Horrorfilme. Und bin also dann von dem Kino musste ich dann durch eine Waldstrecke gehen und ich kannte den Pfad. Aber ich dachte, wenn diese äußere Dunkelheit da war, weil man das alles nicht mehr sehen konnte und einordnen konnte, wenn es nur raschelte, oh, der Schlangenmensch kommt, der Naga, der gerade von dem Horrorfilm übrig geblieben war. Nicht? Und äußere Dunkelheit hat den Menschen immer bedrückt, weil es eben Unklarheit gibt. Und er hat sich immer gefreut, wenn die Sonne aufgegangen ist und wurde zu richtigen. Es gibt richtige Sonnenanbeter oder der Mond wird verehrt, wenn der Vollmond mal da ist. Oder der. Man freut sich, wenn die Dunkelheit durch Licht aufgelöst wird, weil dann alles sicherer wird. Der Mensch hat dann in seiner Entwicklung Feuer gebraucht, um die Nacht und die Dunkelheit zu verbringen und in der modernen Zeit die Elektrizität. Und es gibt immer eine Bemühung, das sehe ich, wo ich wohne, die Straßen immer mehr zu beleuchten. Man hat das Gefühl, es ist sicherer einfach, wenn Licht da ist. Es gibt aber eine Dunkelheit, die schlimmer ist als die äußere Dunkelheit und die vor allen Dingen nicht durch Sonne und Mond und Feuer und Elektrizität vernichtet werden kann. Und diese Dunkelheit ist so stark, dass die meisten es vorziehen, darüber geflissentlich hinwegzusehen. In der Psychologie nennt man diese Dunkelheit der Schatten. Der schwierig werden kann. C.G. Jung, der die Theorie der Schattenarbeit entwickelt hat, kam darauf, weil er seinen Vater beobachtete. Sein Vater war ein protestantischer Priester, der also alles richtig machte nach den Regeln des Protestantismus, aber im Alter sehr traurig und bedrückt war und an Gott zweifelte. Und so starb er dann verzweifelt, weil sein Bild von einem gütigen Gott nicht mehr aufrecht zu erhalten war, als er in seine Seele schaute und merkte, dass dort Zweifel waren, unerfüllte Wünsche. Der Schatten eben. Und als sein Sohn das dann sah, der dann eine psychologische Theorie, also ja ein Gerüst daraus baute und mit dem er dann erfolgreich auch Menschen half, das beruht auf den vielen Prinzipien, ich kann mich an zwei erinnern, man erkennt den Schatten, man konfrontiert ihn und man versucht ihn aufzulösen durch eine gewisse Arbeit. Das ist sehr bekannt geworden. Schattenarbeit, das ist in den dass man konfrontiert, was innerlich da ist, ist ein großes Thema in der heutigen Gesellschaft. Man hat das Gefühl, man sollte eben nicht das ignorieren, was da ist. man sollte eben hinschauen und man sollte das adressen, also man sollte das ansprechen auf der Ebene, wo es eben ist. Und so viele unserer Anhänger, unserer Devotees im Krishna-Bewusstsein haben gemerkt, dass nach so vielen Jahren Praxis auch in ihrem Herzen noch Wünsche da sind, noch Schwierigkeiten da sind und so weiter. Und sie fragen sich, ob das ganz und gar weggehen soll, nur durch den spirituellen Pfad oder ob man vielleicht noch ein bisschen psychologische Hilfsmittel hinzuziehen soll. Das ist eine Frage, die in weiten Kreisen, die mir bewusst sind innerhalb der Bewegung, immer wieder auch angesprochen werden. Was soll man tun mit dieser inneren Dunkelheit? Und denn man versteht inzwischen, wenn man die innere Dunkelheit nicht durchflutet mit Licht, dann geht es einem nicht gut und man kommt auch zu Fall, nicht auf seiner Suche. Ich denke, es ist wichtig, dass man ehrlich ist über diese innere Dunkelheit, über diese und erstmal sieht, was ist denn das? Was ist denn diese Dunkelheit, die auch als Schatten dargestellt wird? Nun, diese innere Dunkelheit kann nämlich sehr, sehr bedrohlich werden und bestimmt eigentlich das Leben von jemandem, der sie nicht auflöst. Obwohl er sich äußerlich gesehen vielleicht total korrekt nach spirituellen Regeln verhalten macht. Wenn die innere Dunkelheit nicht aufgelöst wird, wird die so stark werden, dass sie ihn irgendwann mal von dem spirituellen Pfad herunterbringt. Und das sieht man ja und hat man bei sich selbst wahrscheinlich auch schon oft wahrgenommen. Nicht? So, in den Yoga-Sutren wird gesagt, was diese innere Dunkelheit ist. Also es werden 5 Schattierungen gegeben. Es ist, und das ist sehr konsistent mit der Bhagavatam-Philosophie. Es ist zunächst einmal Avidya, die Unwissenheit, die Seele bedeckt, sodass wir nicht mehr unsere spirituelle Identität klar sehen können. Wir denken, wir sind ein Mensch, obwohl wir eine Seele sind, die gerade in einer menschlichen Erfahrung drin steckt. Avidya nennt man das. Und daraus ergibt sich Asmita. Asmita heißt wörtlich eine Übersetzung, Smita heißt lächeln und Asmita heißt gar nicht lächeln, gar nicht zum Lächeln. Also Asmita ist gar nicht zu belächeln, das ist das falsche Ego, das falsche Identitätsgefühl. Ich bin Deutscher, ich bin Amerikaner, ich bin Demokrat oder was immer. Raga ist das dritte, Anhaftung, Dvesha, starke Ablehnung und Abhinivesha, tiefes Versunkensein in das materielle Bewusstsein. Das sind die 5 Schattierungen, die die innere Dunkelheit ergeben, welche die spirituelle Seele umgibt. Unwissenheit, das Ego, materielle Wünsche und auch Ablehnungen und die Gesamtsumme vertieft sein ins materielle Bewusstsein. Prabhupada hat daraus meistens eins rausgenommen und highlightet die Ursache von allem, die Wurzel der Dunkelheit, nämlich Avidya oder Unwissenheit, das ist Abwesenheit von spirituellem Licht, die spirituelle Seele bedeckt. Nun, in dem vedischen Übungsweg oder sagen wir mal der vedischen Spiritualität geht es eigentlich darum, diese Unwissenheit zu verlassen. Da gibt es diesen bedeutenden Aphorismus Tamasima Jyotir Gamaha. Tamasima, ich gehe aus der Dunkelheit, Jyotir zum Licht. Damit ist jetzt nicht unbedingt, mit dieser Dunkelheit ist klar, ist nicht ein Problem gemeint, was nicht durch die Sonne oder die Elektrizität gelöst werden kann. Also keine äußere Dunkelheit gemeint, die man verlassen muss, sondern eine innere Dunkelheit, die Seele umgibt. Denn solange diese innere Dunkelheit, dieser Schatten die Seele umhüllt, solange wird Samsara weitergehen, der Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode. Es gibt ein sehr interessantes und auch dramatisches Beispiel für diese innere Dunkelheit, nämlich den König Indradyumna. König Indradyumna, der wird im 8. Kanto des Bhagavatams behandelt, war ein guter König und zog sich am Ende seiner Regierungszeit in das Hochgebirge des Himalayas zurück und meditierte. Nun, es gab da wohl noch etwas für ihn zu lernen. Er war noch nicht so ganz weit, er hatte noch den Schatten. Es begab sich so, dass der weise Angira mit seinen Schülern dort vorbeikam und der musste auch noch was lernen, der war auch noch nicht ganz so weit. Da trafen sich also zwei. Angira trat vor die Höhle und merkte als erste, Indradyumna beachtet mich nicht. Ich bin hier umgeben von meinen Schülern und ich kriege keine Beachtung von dem Indradyumna. Und so stieß ihn an, hey du, ich bin's, Angira. Also da war Asmita sehr stark, nicht? Das falsche Ego. Indradyumna machte die Augen auf. Siehst du denn nicht, dass ich meditiere? War auch noch zornig, nicht? Der große König, der sich zurückgezogen hat, meditiere. So schauten sich die beiden mit Zorn im Herzen an. Dvesha nennt man das, starke Ablehnung. Nicht? Alles unterschiedliche Zeichen dieser Dunkelheit. Und Angira verfluchte den Indradyumna. Dafür, dass du so in Dunkelheit bist, musst du ein Elefant werden. Und dann sagte Indradyumna, gab es ihm gleich zurück, und dafür, dass du so gehässig bist, verfluche ich dich, ein Krokodil zu werden. So fielen beide Yogis, Indradyumna und Angira, herunter und nahm im nächsten Leben die Geburt von einem Elefanten und einem Krokodil an. Aber es war immer noch nicht zu Ende. Sie hatten immer noch zu lernen. Eins ging Indradyumna, jetzt Elefant, mit seinen weiblichen Bewunderern, das waren Elefantenkühe, hinein zu einem Bad in einem kristallklaren See. Aber da wartete ein gefährliches Krokodil, nämlich der einst Angira war, der Weise war, auf ihn und attackierte ihn brutal. Er fasste ihn am Bein an und zog ihn tief hinein in das Wasser des Sees, um ihn da zu töten. Ihr wisst vielleicht, Krokodile ziehen ihr Opfer in das Wasser, sodass sie den Boden unter den Füßen verlieren und nicht mehr kämpfen können. Und dann, when they go for the kill, also dann fangen die an mit ihrer Mörderarbeit. So, in diesem Augenblick, durch diesen gewaltigen Schock, es war eine lebensbedrohliche Situation für den Elefanten, konnte er sich plötzlich durch die Dunkelheit, die ihn bedeckte, also dieses Vergessen, er hatte sich ja total mit dem Elefantenkörper identifiziert, erinnern, dass er im vorangegangenen Leben eigentlich auf dem spirituellen Weg war. Und er erinnerte sich auch an ein ganz bestimmtes Gebet, was er damals immer wieder rezitiert hat. Und so in dieser allergrößten Not, durch diesen unglaublichen Schock, wurde er also von dieser, irgendwie aufgeweckt von dieser Bedeckung und fing an, dieses gleiche Mantra zu sprechen, was er damals als König, der der Welt entsagt hatte, im Himalaya in seiner Höhle rezitiert hatte. Aber er tat noch dann ein spezielle Sachen dazu, spezielle Verse dazu. Und eines dieser Verse ist unglaublich wichtig für unsere Vorlesung, ist unglaublich powerful, sehr rührend. In diesem Vers nämlich spricht er darüber, dass er unbedingt von der inneren Dunkelheit befreit werden muss. Ein Vers in Sanskrit, sehr schön gesungen, in allerhöchster Not rezitiert, heißt so: Jiji vishe naham yahamu yakim antabahisya vitaye pyayonya ichami kalena nayasya viplavas tasyatma loka varanasya moksham. Zuerst hatte der Elefant nur gebetet zu Krishna: Krishna, bitte rette mir das Leben. Das Krokodil hat mich in eine äußerst gefährliche Lage gebracht. Er zieht mich unter Wasser, das Krokodil, und es wird gleich anfangen, mir an die Gurgel oder in die Eingeweide zu gehen und mir das Herz bei lebendigem Leib rauszugehen. Rette mich vor dieser Gefahr. Aber jetzt, wo der immer mehr reinkam in das spirituelle Leben, in diesem Text sagte er was anderes. Er sagte: Ich möchte nicht mehr leben. Ich möchte gar nicht gerettet werden von dir, denn da bin ich Elefant. Aber was nützt ein Elefantenkörper, der äußerlich und innerlich von Unwissenheit bedeckt ist? Ich bin in äußere Unwissenheit und in innerem, mein Herz ist bedeckt. Ich wünsche mir nur, von der Bedeckung der Unwissenheit endlich ewig befreit zu werden. Diese Bedeckung ist so stark, dass sie nicht einmal mit der Zeit weggeht. Prabhupada kommentiert dazu: Im Grunde ist jedes Lebewesen ein ewiges Teil des höchsten Herrn. Man braucht nicht als Elefant oder Mensch, Amerikaner oder Inder zu leben. Ist gar nicht wichtig. Man braucht sich nur zu wünschen, aus dem Kreislauf von Geburt und Tod befreit zu werden. Aufgrund von Unwissenheit halten wir jede Art des Lebens, die uns von der Natur angeboten wird, für freudvoll und angenehm und werden angehaftet. Aber wir müssen endlich befreit werden von dieser Dunkelheit, dieser falschen Asmita, sagt man dazu, dieser falschen Identifizierung. Diese Unwissenheit ist unglaublich machtvoll. Es gibt in Maharashtra einen indischen Heiligen, Ekanath, der diese Unwissenheit überwunden hatte, der nicht zornig wurde. Und ich möchte euch kurz von ihm erzählen und dann fragen, was wir von ihm lernen können oder was für uns relevant daraus ist. Ekanath war also der Beste. Ekanath hat morgens in einem Fluss sein Bad genommen und danach dann seine Meditationsübung am Flussufer gemacht. Und ist dann zu sich nach Hause gegangen und hat den ganzen Tag Lieder geschrieben, die er auch dann gesungen hat in großen Kirtans. Nachmittags hat er den Kirtan gemacht. Und einmal kam ein professioneller Spieler auf dem Weg zu seiner morgendlichen Beschäftigung bei ihm vorbei und sah Ekanath, der da in Meditation seine Lieder sang, und sagte sich: Bevor ich arbeiten gehe und Kartenspiele, also Glücksspiel und dann gewinnen, dann setze ich mich mal zu ihm hin. Ich will auch etwas von diesem Frieden erfahren. Und also das möchte ich euch übrigens auch empfehlen. Wenn ihr eine Kuh seht, die friedlich ist, setzt euch neben ihr. Das ist in der Ayurveda, wird es beschrieben, ist es der Weg, um von geistigen Zerrissenheit frei zu werden. Man setzt sich neben eine friedliche Kuh. Noch besser ist es, sich neben einem friedlichen Sadhu hinzusetzen. Da wird man dann nicht nur friedlich, sondern ein bisschen von seiner Bhava geht vielleicht rein. Der setzte sich also dahin und blieb eine ganze Stunde bei dem Sitzen, bei dem Ekenack sitzen und kam deswegen eine Stunde zu spät zu seinen Spielgenossen. Und die Spielgenossen sagten zu ihm, wo bist du denn geblieben? Wir konnten gar nicht ohne dich anfangen. Die spielten für große Geldeinsätze, nicht? Tja, sagte er und beschloss einmal ganz ehrlich zu sein. Ich sah einfach Ignat da sitzen und der sang so still und friedlich. Da setzte ich mich zu ihm, um Frieden zu erlangen. Ha! Sagte eines seiner Spielkameraden, also, wie sagt man das, Spielgenossen. Ignat soll friedlich sein? Niemand ist friedlich, der versteckt nur seine Wut, seinen Schatten. Niemand ist friedlich. Ich werde den morgen so reizen. Ich werde den so auf die Palme bringen, dass du siehst, das ist nur ein Schwindler. Alle Heiligen sind Schwindler. So. War ein bisschen heftig, was er sagte, aber die Geschichte geht trotzdem weiter. Am nächsten Morgen ging dieser, ich will mal sagen, dieser Wütendmacher auf das Dach, was neben dem Pfad war, es war ein Flachdach, neben dem Pfad, den Ekenat nehmen musste, um nach seinem Bad im Fluss und seinen Meditationsübungen am Fluss nach Hause zurückzukehren. Versteht ihr? Der saß hier oben auf dem Flachdach und der Weg ging da vorbei. Und er kaute Betelnuss. Wenn du eine Betelnuss kaust, eine gute Betelnuss hat berauschende Wirkung und dein Mund wird total rot. Und diese, du siehst das manchmal, aber innen dann die Betelnüsse kauen, auf den Wänden ist überall, die spucken das dann aus nach einer Zeit und das ist überall rot dann. In Delhi habe ich es oft gesehen und am Boden. Und das geht sehr schwer wegzuschrubben. Und Betelnusskauer haben es auch oft auf dem Hemd, weil, also ich will das jetzt nicht so darstellen, also weil das so dahin fällt. Und das kann man eben nicht rauswaschen. Das ist richtig rot. Und das bleibt. Naturfarbe. So, als jetzt Ekenat vorbeikam, frisch gewaschen, frischen weißen Dhoti an, frischen Chadar, machte der Wütenmacher einmal und die, ich kann es jetzt nur in der Sprache von Ram Gopal und mir ausdrücken, volle Ladung, sagt man dazu. Das ging also auf die ganzen weißen Sachen und ein Teil auf den Körper und färbte ihn rot. Und Ignat guckte so nach oben und sah den feixenden Wütenmacher, der da oben auf dem Dach saß. Schaute sich diesen, wie soll man das ausdrücken, diese Färbung an, schaute wieder nach oben und ging zum Fluss, um aufs Neue sein Bad zu nehmen. Nachdem er fertig war, kam er wieder aus dem Fluss heraus und ging wieder den Pfad entlang. Und da führte aus diesem Dschungel nur eben dieser Pfad heraus an dem Flachdach vorbei und wieder saß der Wütenmacher drauf, hatte schon nachgeladen und dann wieder wurde sein ganzes Bad zunichte gemacht und er musste drittes Mal ein Bad nehmen. Das wiederholte sich 21 Mal. Ignat schaute jedes Mal auf den Stain, sagt man, die Färbung, schaute nach oben, schaute wieder auf die Färbung und ging zum Fluss, um aufs Neue ein Bad zu nehmen. Und nach dem 21. Mal ging dem Wütendmacher die Ladung aus. Er konnte einfach, seine Muskeln waren verkrampft, der Mund war trocken, da war nicht mehr dieser mit Betelnuss zersetzte Speichel, diese Flüssigkeit da, und er schrie den ganz wütend an und sagte, warum wärst du nicht wütend? Elkanah schaute auf ihn und sagte mit einer sehr ernsten Stimme, es hat mich lange Zeit gebraucht, zu erkennen, wenn ich wütend werde, dann bedecke ich mich selber mit Dvesha, mit dieser Dunkelheit, mit dieser Wut. Und ich schade mir und meinem ganzen spirituellen Weg. Es nützt, ich schade nicht dir, wenn ich wütend auf dich werde. Ich schade mir. Und ich möchte euch das richtig aus der modernen Psychologie dann auch schildern. Das war eine richtige Antwort. Man hat Versuche unternommen und Leute gereizt für kurze Zeit und sie dann gebeten, auszuatmen und dieses Kondensat ihres Atems, diese Feuchtigkeit, hat man genommen und ein Meerschweinchen verfüttert, was daraufhin gestorben ist, weil so viel Giftstoffe drin sind, wenn du wütend bist. Die werden im Körper erzeugt und so weiter. Und wenn, da hat man mal so richtig wütend gemacht für eine Stunde. Also ich weiß nicht, wer so lange wütend bleiben kann, aber das hat man irgendwie geschafft. Und dann hat man ihn immer wieder ausatmen lassen, also ihn immer wieder angezapft, zu Deutsch gesagt. Und hat diese Giftmenge genommen und hat also, das habe ich in dem Magazin gelesen, irgendwie, ich weiß nicht mehr, 80 arme Meerschweinchen getötet damit, weil so viel Gift erzeugt wird im Körper. Aber von dem Gift, das Gift, was Elkanah sprach, war nicht ein hormonell erzeugtes Gift oder drüsenmäßig erzeugtes Gift, was die Gesundheit angreift. Nein, das war ein spirituelles Gift. Das war einfach diese Wut, die wir, kennt ihr ja auch vielleicht. Also ich weiß nicht, ob ihr manchmal wütend werdet, aber bestimmt kennt man das von früher. Nicht? Wenn das so kommt, das bedeckt einen einfach und ist wie eine Energie. Du setzt dich fast in einen Zug zur Hölle damit. Das bist nicht mehr du, das ist eine Energie, wie Lust auch. Da trittst du plötzlich in einen Zug rein und fährst du ab. Und es sind ja nicht deine Emotionen, es ist einfach eine starke Kraft, die da die spirituelle Seele abholt und einfach wegzehrt. Und Elkanah sagte, es hat mich so lange gebraucht, das zu verstehen. Warum sollte ich denn jetzt wütend werden und alles und wieder nach rückwärts gehen? Und dann schmunzelte Elkanah. Und noch eines. Also, ich habe ehrlich gesagt deine Entschlusskraft bewundert. Du hast immer wieder und immer wieder versucht, mich in Rage zu bringen. Da habe ich zu mir gesagt, sollte ich nicht auch versuchen, ein bisschen entschlossen auf meinem Pfad zu sein? Er ist entschlossen auf seinem Pfad. Und da hat er gesagt, und dritten Grund ist auch da, ich liebe es einfach, in heiligen Flüssen zu baden. Ich glaube, mit den letzten beiden Gründen können wir wenig anfangen, weil wir vielleicht noch nicht alle nur Heilige sind. Aber mit dem ersten Grund, nicht? Warum soll man sich schaden? Warum soll man sich selber ins Fleisch schneiden und die Unwissenheit verstärken? Wenn man Wut nachgibt, wird man wütender. Wenn man Liebe nachgibt, wird man liebender. Wenn man dem Chanten, dem Wunsch, spirituelles Leben auszuüben, nachgibt, wird man spiritueller. Je nachdem, wo du dich surrenderst, dort machst du deine Entdeckungen. Nicht? Und so weiter. So, aber wie konnte, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr auch nicht wütend geworden wäre in der Situation von Elkanah. Ich wäre bestimmt ich würde mich immer verteidigen. Ich hätte wahrscheinlich versucht zu schwimmen und irgendwo anders rauszukommen aus dem Fluss. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das störend wirkt. Nicht? Also, war jetzt noch nicht in so einer Situation, aber meine lieben Devotees, liebe Freunde und liebe Zweifler, diese Dunkelheit ist sehr natürlich. Es ist sehr natürlich, dass man, solange man noch nicht seine spirituelle Identität, sein Siddhadeha erkannt hat, und dass man noch immer von irgendwelchen Spuren von Avidya, Asmita, Raga, Dvesha und Abhinivesha umdeckt ist. Das ist irgendwie sehr natürlich. Aber wie kann, lass uns nicht jetzt einfach sagen, wir gut, dann sind wir ja bedeckt. Lass uns mal fragen, wie kann man aus dieser Bedeckung herauskommen? Und wie kann diese innere Dunkelheit zerstört werden? Und ich meine damit restlos zerstört werden. Es gibt nur eine Kraft, die diese innere Dunkelheit, die die Seele umgreift, zerstören kann. Und das ist Krishna. Das ist die Krishna-Sonne. Die materielle Sonne schafft es nicht. Aber die Krishna-Sonne, wo in den Schriften heißt es, wo Krishna aufgeht, da gibt es keine Unwissenheit. Also Krishna sagt es so. Tesham eva nukampata maham ajnana yantamaha nashayam yatma bhavosto Jnanadipena Bhashvataha. Er spricht über seine Devotees und sagt, um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens die aus Avidya oder Unwissenheit geborene Finsternis. Wenn man merkt, wie man diese innere Dunkelheit, wenn man die erstmal merkt und wenn man den Wunsch hat, frei zu werden von diesen inneren, von dieser inneren Dunkelheit, muss man einfach beten. Zu Krishna beten. Oder, wie wir es in diesem Retreat hören, man muss mit den 5 mesokosmischen Formen Kontakt aufnehmen. Das werde ich euch jetzt nicht verraten, was das ist. Es ist schon was Spirituelles, keine Sorge. Es klingt wahnsinnig esoterisch, aber es ist was sehr Spirituelles. Man muss sehen, wie Krishna in dieser Welt auftritt, in welchen Formen wir ihn kontaktieren können, wo wir ihn finden können, sodass er in unserem Herzen kommt und diese Unwissenheit bedeckt. Was nützt einem sonst zu leben in dieser Welt, wenn man von dieser quälenden Unwissenheit bedeckt ist, die einen einfach kontrolliert, die einen einfach weiterführt, wie ein Zug, in den man reingerät ist, in den man gar nicht fahren will und der einen einfach zur Endstation bringt. Nicht? Was ist der Nutzen von so einem gelebten Leben? Was ist der Nutzen von einem Leben ohne Liebe? Nicht? Es ist unnütz, vertan. So, diese Dunkelheit, diese schwere Dunkelheit, der erste Schritt ist einfach bereit zu sein, sie zu konfrontieren. Und das ist nicht einfach. Sehr oft will man das überspielen, weil das einfach so heavy ist und weil es da auch kein menschengemachtes Kraut geben gibt. Da ist nur ein gottgemachte Hilfe. Und ja, an Gott wendet man sich immer als Letzten, nicht? Im Leben. Das ist, dafür sind wir ja bekannt, wir bedingten Seelen. Jedenfalls aus der spirituellen Sicht sind wir dafür bekannt. So, dieses Wissen ist sehr nice. Und Prabhupada spricht darüber sehr schön. Er sagt, diejenigen, die Gott vergessen haben, müssen ohne Zweifel verwirrt sein. Aber diejenigen, die sich auf der Ebene des Gottesbewusstseins befinden, sind frei von dieser Verwirrung. Prabhupada sagt das im Kommentar zu dem Shloka. Wenn aber jemand mit dem Wissen erleuchtet ist, durch das Unwissenheit zerstört wird, dann enthüllt sein Wissen ihm alles. Ebenso wie die Sonne am Tage alles erleuchtet. Nun, dieses Wissen ist nicht menschengemachtes Wissen. Dieser Fackelschein der Erkenntnis, oder wie es hier heißt, diese leuchtende Fackel des Wissens, die trägt nur einer, die trägt Krishna im Herzen. Und diesen Krishna ins Herzen einzulassen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Nun, wir haben darüber gesprochen, wie Krishna, oder haben angedeutet, wie Krishna erscheint in dieser Welt. Und ich habe über fünf solcher Formen angetönt. Ich möchte hier am Sonntagsfest eine besonders hervorheben, weil wir uns gerade heute auf unserem Retreat damit beschäftigen. Wisst ihr, dass es eine Sonne gibt, die machtvoller ist als die Sonne dieser Welt? Es ist die Sonne des heiligen Namens. Denn während die Sonne dieser Welt nicht die Unwissenheit oder Dunkelheit im Herzen vernichten kann, kann Krishna als in der Sonne des heiligen Namens das sehr wohl tun. Bhaktivinoda Thakur singt darüber voller Freude in einem seiner Lieder. Er sagt, wenn die Sonne des heiligen Namens am Horizont des Bewusstseins aufgeht, vernichtet diese Sonne des heiligen Namens die Dunkelheit. Schon wenn sie nur ein bisschen aufgeht, also wenn man nicht mehr, zu Deutsch gesagt, Offense macht, also Apparadas macht, frei, oder sich bemüht, von Vergehen frei zu werden, dann geht die Sonne so ein bisschen auf, ohne dass sich aber Krishna zeigt. Du kannst da noch nicht Krishna sehen auf dieser Stufe. Du siehst aber die Energie von Krishna, diese Lichtenergie in deinem Herzen, die diese Dunkelheit anfängt zu vernichten. Srila Prabhupada sagte einmal zu seinen Schülern, ich bin nicht gekommen, um euch irgendwas zu lehren. Ich bin gekommen, weil ich nur einen einzelnen Wunsch an euch habe. Chantet einfach diesen Namen Gottes. Macht das einfach. Fertig. Bitte, sagt er dann weiter, chantet dieses Hare Krishna Mantra. Ihr werdet sehen, wie er gereinigt wird im Bewusstsein und eure spirituelle Identität versteht. Ich sage es mal in Englisch. I have not come to teach you anything, but only to request you to chant the names of God. Please chant this Hare Krishna Mantra. Be cleansed of your consciousness. Damit meint er, be cleansed of your consciousness, nicht? Diese Avidya und Asmita soll raus aus dem Bewusstsein. And understand your spiritual identity. Versteht deine spirituelle Identität, dass du Seele bist und nicht nur irgendeine Seele, sondern eine ganz bestimmte Seele, die einen ganz bestimmten Rasa zu Radha und Krishna hat und in einer ganz bestimmten Beziehung steht und ganz bestimmte Dienste ausübt, ne, und eine ganz bestimmte Stimmung im Umgang erfindet mit Krishna und so weiter und so fort. So, es geht darum, diese innere Dunkelheit zu entwickeln. Und wenn die, nicht zu entwickeln, zu vertreiben. Und wenn die weggeht, wird alles, was schon da ist, sichtbar werden. Alles, was spirituell schon da ist. Man braucht das nicht zu importieren, zu Deutsch gesagt, sondern es wird offenkundig, wenn die Dunkelheit weggeht. Genauso wie wenn man in der Dunkelheit, also ich verliere oft was. Also Ralf weiß, ich hab ihn besucht und habe immer was verloren bei ihm. Da musste ich ihn bitten, das nachzuschicken. Krishna. Und so, manchmal ist es das war schlimm in meiner Jugend. Junge Leute. Hare Krishna. So, aber manchmal habe ich auch Sachen im Zimmer verloren, die ich brauchte für die Nacht, und musste dann einfach, muss man warten, bis man nochmal im Tageslicht sucht, und dann findet man es vielleicht. Nicht? So ist es auch in der Nacht der Seele, kann die Seele nicht sich selber finden und nicht ihre Beziehung zu Krishna. Aber wenn der Tag der Seele kommt, weil die Nacht vertrieben ist durch die Sonne des heiligen Namens, liegt alles ganz klar da. Dann erhöht das Wissen alles, ebenso wie die Sonne am Tag alles erleuchtet. Krishna, Krishna. Heute ist der Holy Name Day und wir werden heute Abend um 18 Uhr anfangen. Wer noch Zeit hat, ist ganz, ganz herzlich eingeladen zu bleiben. Wir werden für drei Stunden mindestens singen zusammen, nur den Holy Name und die Sonne des heiligen Namens bitten aufzugehen. Das ist immer bei Krishna. Und man kann ja eine Erfahrung machen und zu sehen, ob ein bisschen weggeht von der Bedrohung, der inneren Bedrohung, der inneren Verunsicherung. Krishna. Sofort, ich will jetzt noch gerade mal nach. Ja, ich glaube, dass dies auch eine ganz wichtige, sagen wir mal, Ausprägung der Bewegung ist, die wir allgemein als Hare Krishna Bewegung in der westlichen Welt kennen. Srila Prabhupada hat wirklich theologisch jetzt oder spirituell sehr Wert darauf gelegt, dass das Chanten kultiviert wird von den Devotees, und er hat sich sehr oft dabei berufen auf Krishna das Kaviraj Goswami. Krishna das Kaviraj Goswami hat sozusagen, sagen wir mal, das endgültige Wort in der Chaitanya Bhakti geformt. Als Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist in der Welt, waren seine Devotees ja zunächst einmal waren die ersten Leute völlig verwundert, diese Symptome der Ekstase zu sehen. Chaitanya Mahaprabhu ist ja in Zustände gekommen, wo er so gezittert hat vor Ekstase, dass ihn 100 Leute nicht fassen konnten. Er hatte übermenschliche Kräfte. Und man dachte er hat geweint, stundenlang geweint, hat 6 Stunden, wird gesagt, gestanden in der Tribhanga-Form Krishnas im Kirtan und hat dabei in seinem Körper schwärmten die Symptome der Bhava, dieser ekstatischen Gottesverzückung, sagt man in Deutsch, wie Ameisen über ihn. Und er wurde manchmal lila, also pink ist lila, oder sagt man rosa, und dann wurde er schwarz wie Krishna, und das war noch nie gesehen worden. Und die Devotees dachten dann zuerst einmal, Chaitanya Mahaprabhu sei eine Form von, da war eine Avesh. Avesh ist, dass eine Energie eingeht in ein Individuum und es erfüllt für eine gewisse Zeit. Ich habe es einmal im Yamunotri gesehen, da war ein Bergstamm da, die brauchten ein Orakel für ihren Stamm und sind dann nach Yamunotri gegangen, und da hat sich einer in Verzückung getanzt. Und getanzt und getanzt und getanzt, er wurde plötzlich ganz ekstatisch. Ich weiß nicht, ob da noch ein paar Himalaya-Kräuter nachgeholfen haben. Und dann schließlich setzte er sich hin, da schwitzte und sprach dann in einer verklärten Stimme die Antwort, nach der der Stamm suchte. Ist sehr bekannt in Indien, Avesh. Wir würden in unserer westlichen Kultur gut sagen, Fälle von besetzt sein, nicht? War der jetzt Avesh? War der besetzt, göttlich besetzt, nicht? Wie ging man um mit diesen Ekstasen, die in Mahaprabhu wüteten, als wären mehrere Elefanten auf einem Zuckerrohrfeld miteinander am Kämpfen, so wird das gesagt. Schließlich kam man dazu, weil ganz am Anfang, manche dachten, er sei verrückt geworden. Er war ja vorher ein Gelehrter. Und jetzt sang er nur noch. Die anderen dachten, er sei besetzt. Die wieder andere dachten, weil er Wunder tat, nicht? Also plötzlich Tote zum Leben erweckte. Andere sahen, wie er sich in sieben Formen erweiterte und tanzte, ganz andere Mahaprabhu, was tat er noch an Wunder? Er pflanzte einen trockenen Mangosamen und innerhalb von ein paar Stunden war das ein Baum mit ganz, ganz vielen reifen Mangos. Also er tat Wunder und man sagte, das muss Gott selber sein. Und andere sagten, nee, kann nicht sein. Es ist nicht in den Schriften angekündigt, dass jetzt eine Inkarnation Gottes kommt. Also man versuchte mit der Chaitanya Bhakti das irgendwie einzuordnen und zu kategorisieren. Und dann kamen ganz viele Strömungen der Chaitanya Bhakti. Deswegen ist das unglaublich viele Ansichten gibt es auch in unserer Gaudiya Vaishnava Sampradaya, wie man Spiritualität ausüben sollte. Nicht? Und dann kam eben Krishna das Kaviraj und schrieb das Chaitanya Charitamrita und zeigte auf der Grundlage der Schriften, Chaitanya Mahaprabhu ist nicht einfach nur Avesh, er ist nicht auch eine Inkarnation Krishnas. Was er ist Radha und Krishna zusammen in einer Form und kosten die ekstatischen Gefühle der Liebe zu Gott. Und er belegte das und es wurde dann akzeptiert als das Hauptwerk und wurde dann auch von Prabhupada ja allen anderen Biografien von Mahaprabhu vorgezogen. Er übersetzte als erstes Chaitanya Charitamrita, weil das ist sozusagen the ultimate conclusion über Gauranga Mahaprabhu. Und ganz zum Schluss dieses Werkes wird gesagt, Chaitanya Mahaprabhu ist dabei, sein Lila zu beenden und sitzt in der Gambira, umringt von Ramananda Roy und Swarup Damodar und spricht mit Harsche heißt mit großem inneren Jubel darüber. Nur durch das Singen der heiligen Namen, sagt er, ist es möglich, ekstatische Gottesliebe zu entwickeln. So sagt er das, so drückt er das aus. Und Krishna das Kaviraj sagt, das ist das Upaya. Upaya heißt das Mittel zum Ziel in der Gauranga Bhakti. Und deswegen sagt hier Prabhupada auch, ich will euch gar nicht die ganze viele Philosophie lehren. Das ist unbegrenzt, das ist ein Fass ohne Boden. Also ist wirklich sehr, sehr viel. Wenn man sich dafür interessiert, merkt man das. Oh mein Gott, ist das viel. Wir haben so viel Literatur. Er sagt, mein Ziel ist es einfach nur, ich will euch einfach um was bitten. Bitte chantet das Hare Krishna Mantra. Es wird die innere Dunkelheit entfernen. Also, ihr werdet gereinigt sein in eurem Bewusstsein und dann eure spirituelle Identität verstehen. Fertig. Ich will nur sagen, das ist aus der Sicht von Chaitanya, von Prabhupada, der da Mahaprabhus Sicht auch folgt. Nicht? Lest es bitte nach im Ende des Chaitanya Charitamrita. Das ist sehr überzeugend, wenn man das studiert. Gut. Ja, damit bin ich ans Ende gekommen. Hoffentlich war es nicht zu langweilig für euch. Alles Liebe und Gute. Denkt drüber nach, sprecht vielleicht mit euren Freunden über das Thema innere Dunkelheit, ob ihr das auch kennt, könnt ihr es sehen, vielleicht können euch andere helfen, dass manchmal hat man einen blinden Fleck und sieht es selber bei sich nicht so. Und dann, was hilft vor allen Dingen da rauszukommen? Das ist die wichtige Frage. Und ich möchte in dieser Vorlesung gerne mit großer Freude auf die Sonne des Heiligen Namens wenden. So. Nun sind der Wort genug geschehen. Nun wollen wir endlich Dias sehen.